ARD.
5 Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau, wie Menschen mit Migrationsgeschichte heute darüber denken.
Die USA und Russland sprechen über die Ukraine, aber ohne Europa. Warum eigentlich?
Toter Pottwal vor Sylt, was macht man mit dem?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Am Mittwoch, den 19. Februar. Extra für euch aufgestanden sind heute Annika Witzel und Philipp Lacroni.
Hallo.
Guten Morgen. Und wir steigen mit einem schweren, aber wichtigen Thema ein. Wir denken heute nochmal besonders an diese 9 Menschen hier.
Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashimi, Mercedes Kirpaç, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Horn, Fatih Saracoğlu.
Vor 5 Jahren hat ein Mann in Hanau in Hessen diese 9 Menschen getötet, unter anderem in einem Kiosk und in einer Shisha-Bar. Sein Motiv: Rassismus.
Für viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte hat diese Tat etwas daran geändert, wie sicher und zugehörig sie sich in Deutschland fühlen. Nicht nur in Hanau, sondern auch darüber hinaus. Und wir hören heute Morgen, wie es diesen Menschen geht, 5 Jahre danach.
Ja, die Angehörigen der Opfer leiden immer noch sehr unter dieser Tat. Niculescu Paun hat in dieser Nacht seinen einzigen Sohn Willi Viorel verloren. Der war damals erst 22 Jahre alt.
5 Jahre mit dem Schmerz, mit den schwarzen Klamotten. Wir sind krank, mit dem Herz, wie kann ich schlafen? Blutdruck, so ist das.
Besonders bitter ist, dass Niculescu Paun sicher ist, sein Sohn würde noch leben, wenn damals die Notruftechnik richtig funktioniert hätte. Willi Viorel hat nämlich bei der Polizei angerufen, die Notrufe sind aber nicht durchgegangen.
Andere Angehörige werfen den Behörden Befangenheit vor und dass sie die Tat nicht richtig aufklären wollen. Vater hat auch schon mehrfach Strafanzeige gestellt.
Es wurden auch einige Initiativen gegründet, die an die Tat und die Menschen erinnern sollen. Said Idris Hashemi ist der Bruder des getöteten Said Nessa Hashemi und er sagt, dass damit schon was erreicht wurde.
Wir haben eine komplett neue Erinnerungskultur geschaffen. Wir haben es geschafft, dass die Menschen, die gestorben sind, an diesem Tag im Vordergrund stehen und nicht der Täter. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir am erfolgreichsten waren, gemeinsam auch als Gesellschaft.
Und ich kann sagen, also für mich stimmt das total. Also dieses Hashtag Say Their Names, also sag ihren Namen, das hat sich bei Hanau bei mir wirklich richtig eingebrannt.
Ja, dort auch mehr als bei anderen.
Absolut,
auf jeden Fall.
Und bei mir um die Ecke in Köln gibt es auch so ein Graffiti, das jedes Jahr neu gesprüht wird, immer mit allen neuen Köpfen der Opfer und mit ihren Namen drunter. Und das ist auch jedes Jahr, wenn ich das sehe, kriege ich nochmal Gänsehaut und muss da wirklich immer dran denken.
Mhm. Ja, da merkt man, Hanau spielt auch weit über die Stadtgrenzen hinaus eine Rolle, vor allem eben für Menschen mit Migrationsgeschichte, zum Beispiel für Yasemin. Sie arbeitet für die Zeitung Rheinische Post in Düsseldorf und hat nach Hanau beschlossen, Journalistin zu werden, um Perspektiven abzubilden, die ihrer Meinung nach nicht genug abgebildet werden. Auch der Anschlag von Hanau war für sie in ihrer Arbeit immer wieder Thema mit schlimmen Auswirkungen.
Und ich habe dann sehr lange Morddrohungen bekommen, also weil ich wegen Hanau berichtet habe und da wurde mir sowas geschrieben, Hanau war verdient und dann sowas wie, dich bringen wir auch noch um und wir wissen, wo du wohnst und ihr habt doch in Hanau gesehen, dass ihr Dreckstürken nicht erwünscht seid und sowas.
Also ich finde es richtig heftig, sowas zu hören. Yasemin hat sich nach dem Anschlag auch jahrelang nicht getraut, in eine Shisha-Bar zu gehen, obwohl sie da vorher immer gerne war und sich auch sicher gefühlt hat. Aber nach Hanau war eine Shisha-Bar für Yasemin eher ein Ort, an dem sie potenziell angegriffen werden könnte.
Ja, also die Menschen in Hanau trauern weiter, wollen mehr Aufklärung. Auch andere Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich seitdem unsicherer in Deutschland. Und die Zahlen geben ihnen recht, die rechtsmotivierten Straftaten in Deutschland sind derzeit auf einem Höchststand.
In Hanau selbst findet heute eine Gedenkstunde statt. Bundespräsident Steinmeier und der hessische Ministerpräsident Rhein werden dort Reden halten und auch die Angehörigen der Ermordeten.
Unsere Kurznachrichten.
Es soll noch diese Woche bundesweit Streiks im öffentlichen Dienst geben, unter anderem bei der Müllabfuhr in Kitas und bei Bussen und Bahnen. Das sagt die Gewerkschaft Verdi. Wo genau die Streiks stattfinden, das steht noch nicht fest. Verdi hat in den vergangenen Tagen mit Bund und Kommunen über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Es gab aber kein Ergebnis.
Die Stadt München hat 2 Faschingsveranstaltungen auf dem Viktualienmarkt abgesagt. Von der Stadt hieß es, es sei im Moment nicht möglich, unbeschwert zu feiern. Bei einem Anschlag waren vergangene Woche eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung und ihre kleine Tochter getötet worden. Und München ist nicht die einzige Stadt, die gerade über solche Veranstaltungen diskutiert. In Köln geht die Polizei zu Karneval von einer angespannteren Sicherheitslage aus als in den vergangenen Jahren. Deshalb werden dort über die Karnevalstage 1.500 Polizisten zusätzlich im Einsatz sein.
Papst Franziskus hat eine Lungenentzündung und eine Bronchitis. Das ist natürlich besonders für einen 88-jährigen Mann nicht gerade ungefährlich. Gleichzeitig hat ein Sprecher des Vatikans gesagt, dass der Papst guter Laune sei. Er ruhe sich im Krankenhaus aus, lese aber auch Texte und bete. Franziskus wurde in seiner Jugend ein Teil seiner Lunge entfernt. Seitdem ist er anfällig für Atemwegsinfektionen.
Stellt euch mal vor, ihr habt Streit mit jemandem, der soll endlich beendet werden. Ihr dürft aber nicht mit am Tisch sitzen und überlegen, wie das gehen könnte. Sowas Ähnliches passiert gerade in der Weltpolitik. Gestern Abend haben sich in Riad in Saudi-Arabien Russland und die USA zusammengesetzt, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.
Wer allerdings nicht dabei war, jemand aus Europa oder aus der Ukraine selbst. Dabei findet der Krieg ja hier statt. Stattdessen saßen da die Außenminister der USA und Russland. Und das sollte so eine Art Vorbereitungstreffen sein, denn relativ bald sollen sich auch US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin treffen. Da soll dann wirklich über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandelt werden. Trump hat gestern Abend angekündigt, dass das noch bis Ende des Monats stattfinden soll tatsächlich. Ja,
gestern Abend, also die Vorgespräche und die, um die es vor allem geht, saßen nicht mit am Tisch, nämlich die Ukrainer. Deren Präsident Zelensky hat dazu eine ziemlich klare Meinung. Er sagt, es kann keine Gespräche über die Ukraine ohne die Ukraine geben. Und das sehen auch einige Ukrainerinnen und Ukrainer so. Anna kommt zum Beispiel aus Kharkiv und ist nach Deutschland geflüchtet.
Ich denke, das ist nicht normal. Präsident Putin soll mit unserem Präsident, ukrainischem Präsident sprechen. Amerikanischer Präsident, ja, das ist dritte Person. Und meine Meinung, das ist nicht normal.
Putin ist wohl auch bereit, sich, Zitat, wenn nötig, mit Zelensky zu treffen, hat er gesagt.
Ja, die USA zeigen sich insgesamt etwas offener. Sie haben einen Sonderbeauftragten für die Ukraine, Kellogg heißt der Mann, und der sagt auch, dass alle drei, also Trump, Putin und Zelensky, am Verhandlungstisch sitzen sollen.
Man könnte jetzt sagen, und das sagen auch Experten, es ist jetzt noch kein Riesendrama, weil es eben noch nicht die wirklichen Friedensgespräche waren. Ja. Und wenn es soweit ist, dann soll die Ukraine ja auch mit dabei sein.
Ja, trotzdem ist der ukrainische Präsident Zelensky natürlich über diese Situation gar nicht glücklich.
Verständlich irgendwie.
Findet, dass sein Land ausgeschlossen wird. Und was ihm außerdem Sorge macht, ist, dass Europa bzw. die EU jetzt so sehr außen vor war bei diesen Gesprächen.
Und damit sind wir nach der Ukraine bei den Zweiten, die gestern wirklich nur vom Spielfeldrand aus zugucken konnten. Denn es war auch kein europäischer Vertreter in Riad mit dabei. Russlands Außenminister Lavrov hat gesagt, er versteht sowieso nicht, was wir als Europa am Verhandlungstisch zu suchen hätten.
Ja, das sehen natürlich die europäischen Staats- und Regierungschefs komplett anders, verständlicherweise. Denn der Krieg findet ja letztlich vor unserer Haustür statt und viele Staaten unterstützen die Ukraine ja auch. Moralisch, aber eben auch mit Geld und Waffen.
Was gerade ehrlich gesagt noch ziemlich unklar ist und worauf auch wir ehrlicherweise keine Antwort haben, was will Trump eigentlich? Also will er eine Lösung für den Krieg in der Ukraine? Will er dann mit uns Europäern zusammenarbeiten, so wie die USA das bisher auch gemacht haben? Oder will er Europa eigentlich eher schwächen? Was ist sein Plan? Was ist seine Strategie?
Was man sagen kann, es scheint so, dass die Partnerschaft zwischen Europa und der USA auf jeden Fall schwächer wird. Weswegen hier in Europa von vielen Politikern die klare Ansage ist, wir müssen geschlossen auftreten und stärker werden.
Puh, also wir halten fest, es ist gerade viel los auf der weltpolitischen Bühne. Russland und die USA nähern sich erstmals seit langer Zeit wieder an, wollen auch wieder Botschaften im jeweils anderen Land eröffnen. Die Ukraine und Europa sind bei all dem zumindest erstmal außen vor.
Wenn ihr jetzt noch etwas mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir euch einen Podcast von unseren Kollegen von BR24 verlinkt, in dem ihr mehr Infos dazu bekommt, wie sich Europa da gerade in Sachen Ukraine sortiert.
Wie zerlegt und transportiert man eigentlich einen Wal?
Das tägliche Frage, die
absolut.
Man sich stellt.
Das ist eine Frage, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal formulieren würde, um ehrlich zu sein. Aber genau diese Frage ist jetzt auf Sylt wichtig geworden.
Wir haben euch am Montag in unserer Folge schon davon erzählt, ein toter Pottwal ist vor der Insel Sylt gestrandet. Da war noch der Stand Abstand halten, der Kadaver könnte explodieren. Jetzt hat sich was getan.
Das Tier hat nämlich die Insel verlassen. Gestern Abend auf einem LKW per Autozug, aber natürlich nicht an einem Stück, weil dieses Tier ist über 14 Meter lang.
Wäre schwierig, ja.
Absolut. Ich meine, mir fällt das auch schwer, mir das vorzustellen, so wie lang sind 14 Meter. Aber ich habe mir die Bilder angeguckt und es ist einfach ein Riesenklops von Wal, der da an diesem Strand lag. Und den bekommst du gar nicht bewegt an einem Stück. Das geht überhaupt nicht. Und deswegen wurde der bis gestern Abend auch erstmal zerlegt.
Ja, wie das gemacht wird, also das Zerlegen ist ganz schön abgefahren. Wenn ihr gerade frühstückt oder etwas sensibel seid, dann kleine Vorwarnung. Es ist teilweise relativ brutal, was jetzt kommt. Mit Spezialmessern, Kettensägen, Baggerschaufeln wird da gearbeitet. Schlachter Timo Arp stand da gestern in so einem weißen Schutzanzug. Der wirkte winzig neben diesem riesigen Walkopf und musste sich da mit seiner Motorsäge vorarbeiten. Er hat das aber schon häufiger gemacht.
Einfach rein und dann geht's los.
Ey, da brauchst du echt einen Magen aus Stahl, wenn du so einen Job hast, glaube ich. Ich hätte den nicht. Und dieser Typ, dieser Timo Arp, hat gestern Mittag übrigens auch noch gesagt, es würde gerade nicht so laufen, wie es soll. Er bräuchte wirklich eine ordentlichere Motorsäge. Problem war nämlich, der Wal war teilweise gefroren. Der kam da nicht durch mit seinem Gerät.
Gott. Es klingt einfach irgendwie extrem barbarisch. Muss man irgendwie wollen, diesen Job. Aber er klingt ziemlich motiviert. So ja, einfach rein und dann geht's los.
Vor allen Dingen so abgeklärt, ne? Ja, einfach rein da und geht's los. Also ich habe auch gelesen, dass das wirklich auch mies gestunken haben muss, dieses Zerlegen. Eine Reporterin hat von einem beißenden Geruch gesprochen, der sogar an der Kleidung kleben geblieben ist. Also das kommt ja noch dazu, es ist nicht nur eklig, sondern es stinkt auch noch.
So, was passiert jetzt mit diesen Walüberresten? Der Unterkiefer, der mit eben erwähnter Baggerschaufel abgetrennt wurde, der bleibt erstmal auf Sylt. Der soll da ausgestellt werden im Meereserlebniszentrum und der Rest des Tieres soll zu einer Tierkörperverwertungsanlage geliefert werden.
Bevor dieser Wal zerlegt wurde, waren übrigens auch noch ganz viele Forscherinnen und Forscher vor Ort. Die waren nämlich ganz heiß drauf, Proben von dem Wal zu nehmen. Anne Schacht vom Landesamt für Küsten- und Naturschutz sagt, solche Walfunde sind wissenschaftliches Gold.
Weil man dann einfach anhand der Organe feststellen kann, was hat er gefressen. Aber man kann auch anhand der Gehörknöchelchen zum Beispiel erkennen, ob der Wal vielleicht gestrandet ist, weil er sich nicht mehr richtig orientieren kann. Denn so ein Wal, der hört seine Umgebung. Und da sind dann die Forschungsinstitute eigentlich immer ganz heiß drauf.
Ja, es ist nämlich relativ selten, dass Pottwale sich in die Nordsee verirren, weil sie sich da nicht so gut orientieren können. Aber vielleicht war das an dieser Stelle auch genau das Problem. Und da hat das dann vielleicht irgendwie nicht mehr so gut funktioniert bei dem Wal.
Es soll jetzt auch noch untersucht werden, woran er letztendlich gestorben ist. Also ein Forscher vermutet zum Beispiel, dass man bei der Untersuchung im Magen des Tieres bestimmt ziemlich viel Plastik finden wird. Und Umweltverschmutzung sei eben ein bedeutender Faktor, der dazu beiträgt, dass Wale sterben.
So, wie kommen wir jetzt vom Pottwal zur Bundestagswahl?
Tu es nicht.
Ich lasse es und steige einfach ein.
Sehr gut.
Wir haben euch gestern gefragt, wie ihr entscheidet, wen ihr am Sonntag bei der Bundestagswahl wählt, also wovon ihr das abhängig macht. An erster Stelle danke für all eure Antworten. Ihr kommt sehr, sehr unterschiedlich zu eurer Entscheidung. Das war wirklich sehr, sehr spannend, das zu lesen und zu hören.
Katharina aus Waldshut in Baden-Württemberg hat uns zum Beispiel geschrieben, dass sie diesmal eine andere Partei wählt als sonst. Und das hat mit dem Verhalten von Politikern zu tun. Sie habe sich für einen Kandidaten entschieden, dem sie, Zitat, viel Bereitschaft zu anständiger, ehrlicher Kommunikation mit den anderen Parteien zutraut. Und sie schreibt, das habe ich jetzt so entschieden, weil ich nach dem Tabubruch wirklich Angst habe, dass sie sich nicht mehr zusammenraufen können. Immerhin muss das Land regierbar bleiben. Und mit Tabubruch ist hier der CDU-Antrag gemeint, der ja mit Hilfe von AfD-Stimmen im Bundestag eine Mehrheit bekommen hat.
Tobias aus Lippe in NRW hat uns geschrieben, dass für ihn die Sachebene total wichtig ist. Er sagt, Zitat, Politiker, die auf starke Emotionen bauen, sind für mich generell eher unsympathisch. Er stellt sich lieber sachliche Fragen wie, mit welcher Lösung möchte eine Partei auf ein Problem reagieren und ist das überhaupt realistisch? Und bei den Kandidaten fragt er sich, welche Erfahrungen und Kompetenzen hat die Person? Ist sie fähig, Fehler einzugestehen? Finde ich auch einen sehr guten Punkt, muss ich sagen. Und halten die Kandidaten ihre Versprechen ein?
Das ist spannend, weil Tobias aus Lippe geht dann ja so ein bisschen gegen den Mainstream. Wir haben ja gestern erklärt, dass auch Forscherinnen und Forscher sagen, es kommt vor allen Dingen auf diese emotionale Ebene an. Also wenn er das auf der Sachebene für sich entscheidet, schon spannend auf jeden Fall. Anna aus Kassel in Hessen schwankt noch zwischen zwei Parteien. Beide behandeln Themen, die ihr wichtig sind und jetzt muss sie sich entscheiden.
Allerdings, klar, kann halt nicht eine Partei irgendwie alle Themen anstreben, umzusetzen, die mir persönlich wichtig sind. Insofern schwanke ich da einfach noch und muss mich noch entscheiden, welche Themen mir einfach besonders wichtig sind.
Ja, viel Erfolg. Ein bisschen Zeit hast du noch, liebe Anna.
Möge sie die gute Wahl treffen.
Absolut. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst.
Ja, danke schön. Und damit sind wir durch für heute. Wir hören uns morgen wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit.
Macht's
Ciao.
Gut. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.